einfach präzise das so herausarbeiten und immer danach zu gehen, was ist hier plausibel, was ist wie belegt und da mich festzuhalten. Also nicht an der Frage festzuhalten, was kann ich sagen, was darf ich sagen, was verkürze ich, sondern danach zu gehen.
Kleine Pause.
Begegnungen in der Teeküche.
Hallo zusammen, heute mal wieder eine kleine Info vorab. Diese Folge haben Steffi und ich bereits im Dezember 2025 kurz vor Neujahr also aufgenommen und uns aber entschieden, mit der Veröffentlichung ein wenig zu warten, da wir unter anderem über Steffis neues Buch sprechen und wir nicht wollten, dass der Zeitpunkt der Veröffentlichung so weit entfernt ist vom Erscheinen des Buches. Deshalb haben wir es ein bisschen näher zusammengebracht. Und dadurch entsteht natürlich ein kleiner Gap in den aktuellen Themen, über die wir vielleicht heute sprechen würden, im Vergleich zum Dezember. Das Ganze erschließt sich hoffentlich aus dem Gespräch selber. Und an der Stelle wünsche ich euch viel Spaß, viel Nachdenken beim Zuhören.
Dann hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Kleine Pause Podcast Begegnungen in der Teeküche, heißt es eigentlich. Heute sind wir nicht in der Teeküche, sondern im Wohnzimmer und ich sitze hier nicht alleine und freue mich total, dass wir hier zusammensitzen können. Und wer du bist, das hören wir, wenn du dich selber kurz vorstellen würdest.
Ja, hallo, ich bin Steffi Henschke, ich bin Nahostkorrespondentin und lebe in Tel Aviv. Und wie du schon sagtest, wir sitzen gerade bei mir im Wohnzimmer in meiner kleinen Wohnung in Jaffo. Ja, und wollen uns hoffentlich über mein Berichtsgebiet Israel-Palästina und den Nahostkonflikt unterhalten.
Vielen Dank. Sag schon mal vorweg auch vielen Dank für deine Arbeit. Ich lese sehr gerne deine, ich sag es jetzt mal, da steckt schon so ein bisschen Interpretation mit drin, aber ich nenne es jetzt mal Analysen. Vielleicht kommen wir darauf auch gleich nochmal so ein bisschen zu sprechen, was so dein journalistisches Gebiet ist. Ich finde das Wort ganz schlimm, aber ich nenne es jetzt trotzdem so deinen Werdegang. Es ist wirklich, ich denke immer so, eigentlich müsste es dafür ein besseres Wort geben, weil sich das immer so komisch anhört, Werdegang. Aber ich glaube trotzdem, dass das einen ganz spannenden Einblick gibt. Und ein Anlass dafür, dass wir uns heute treffen, ist auch, dass dein Buch rauskommen wird. Wir auch schon ein bisschen über das Buch sprechen möchten, was sich ja vielleicht auch ganz gut fügt in das, was ich gerade schon gesagt habe und insgesamt deine Arbeit. Dazu kannst du aber gleich gern auch noch ein bisschen mehr sagen. Wenn du Lust hast, dann steigen wir in den Podcast so ein, wie wir immer einsteigen und schauen dann mal, wie wir so die Brücken geschlagen bekommen zwischen dem Thema Schule, politische Bildungsarbeit, Journalismus und auch dem Schreiben von einem Buch über diese Themen. Und das würde bedeuten, dass ich hier 40 Satzanfänge habe, die sich hinter Zahlen verstecken und du mir 3 Zahlen, also nacheinander, nennen darfst und versuchen darfst, diese Satzanfänge zu beenden und damit vielleicht auch schon ein bisschen über Schule, Bildung, politische Bildung und darüber hinaus nachzudenken.
Dann nehme ich 12.
Vielfalt in Klassenzimmern bedeutet für mich.
Vielfalt in Klassenzimmern bedeutet für mich eine Lehrkraft, die die Klasse, glaube ich, in ihrer Diversität so akzeptiert und fördert. Weil ich glaube, nur dann ist Vielfalt eigentlich möglich. Also wir haben ja ganz viele Klassen, in denen die Schülerschaft irgendwie vielfältig besetzt ist, aber diese Vielfältigkeit wird halt nicht gesehen oder gewertschätzt und irgendwie gefördert, sondern man wird ja eher so zum Gegenteil, glaube ich, oder? Erzogen, also zumindest ist das so mein Eindruck, mein schlechter Eindruck von Schule.
Ja, das ist so, da steckt direkt so eine Frage mit drin, glaube ich. Oder so eine Art Spannungsfeld, ne? Also so kann das überhaupt funktionieren, wenn wir sowas wie Standardisierung haben und so, ne? Es gibt natürlich ganz viel Debatte um Inklusion, um Differenzierung und so weiter. Aber das ist eigentlich ein ganz spannender Aspekt, das so herauszuheben und zu sagen, das kann eigentlich nur funktionieren, wenn es über die Institution, die ja erstmal durch die Lehrkraft irgendwie vertreten wird, dann auch gefördert wird und dieser Zustand, der eigentlich eh schon da ist, dann überhaupt so florieren kann, so quasi. Das ist, also das dreht so ein bisschen die Verantwortung Das finde ich eigentlich ganz schön. Mhm. Danke. Dann eine zweite Zahl.
Dann nehme ich die 19.
Okay. Wenn ich einen Tag als Schulleiterin hätte, würde ich?
Wenn ich einen Tag als Schulleiterin hätte, würde ich mich, glaube ich, in so viele Klassen wie möglich tatsächlich einfach setzen, um zu, also das wirklich nutzen, ist vielleicht keine besonders spannende Antwort, aber ich glaube, ich würde erstmal versuchen, die Seiten zu wechseln und das ist ja, also du bist ja Lehrerin, du weißt es ja besser, aber aus meiner Schulzeiterfahrung waren Direktorinnen oder Direktoren so ein bisschen disconnected vom Schulalltag. Und wenn wir gerade anschließen an die erste Frage oder an den ersten Satz, glaube ich, ja, würde ich das machen.
Danke. Ich finde es immer total spannend, weil in diesem Podcast sind ja viele Menschen, die nicht mehr in der Schule sind und auch immer mal wieder Leute, die in der Schule sind. Und diese Fragen zielen natürlich auch darauf ab, dass man irgendwie sich mit dem Thema Schule viel auseinandersetzt. Und ganz oft sind Gästinnen, die hier sind, ja auch so ein bisschen so, dass sie sagen, was habe ich denn mit dem Thema Schule zu tun und so. Und dann kommen aber doch immer ganz spannende Antworten. Das ist ja auch ein bisschen Sinn dieses Podcasts, deshalb freue ich mich da immer drüber. Danke, dann eine dritte Zahl.
Als dritte Zahl nehme ich die 37.
Okay. Schule kann oder könnte ein Ort gegen Ausgrenzung und Populismus sein, wenn?
Wenn die Schule alleine in der Lage wäre, gesellschaftliche Formen von Ausgrenzung, Rassismus, Antisemitismus zu stemmen und das irgendwie dem entgegen sich oder sich dem entgegenzusetzen, aber das schafft Schule allein halt nicht.
Danke. Ist eigentlich auch ein ganz guter Satz für so einen Übergang zu deiner Arbeit. Gerade als ich das Thema oder als ich den Begriff Populismus gelesen habe, dachte ich, das passt vielleicht auch ganz gut. Ich glaube, wir starten aber damit, dass du so ein bisschen einordnest. Du hast gesagt, du bist hier Korrespondentin. Ich glaube, es wäre aber doch ganz spannend, weil das gibt ja auch dein Buch wieder, wenn du so ein bisschen, das habe ich eben schon gesagt, sagen würdest, wie bist du hier in Anführungsstrichen gelandet und wie sieht vielleicht auch dein Alltag hier gerade so ein bisschen aus, damit man einen Einblick bekommen kann in deine Arbeit.
Ja, mein Alltag heute sieht ganz, ganz anders aus, als, glaube ich, meine Erfahrungen waren, als ich irgendwie das erste Mal nach Tel Aviv gekommen bin. Das war 2012, bin hierher in den Urlaub gefahren, schreibe darüber auch am Anfang von meinem Buch, deswegen finde ich es so ein bisschen schwierig, das jetzt so nachzuerzählen, aber es war wirklich genauso, wie ich es halt auch schreibe. Ich habe auf Facebook ein Foto von Tel Aviv gesehen mit einer Flagge mit der israelischen Flagge. Und war damals im Studium Politikwissenschaft in Hamburg, habe bei der Financial Times Deutschland gejobbt, also habe so ein bisschen angefangen, schon journalistisch zu arbeiten und war gerade in der Türkei gewesen im Urlaub. Und da war es halt auch so, es war so die Zeit des arabischen Frühlings und auch diese Gezi-Proteste, weil ich das ganz interessant fand, so ein bisschen Reise und auch irgendwie mich politisch zu bilden und auch vielleicht für mein Studium und für meine spätere Arbeit mehr zu lernen, das zu verknüpfen. Und so bin ich irgendwie nach Tel Aviv gekommen und in dem Moment, in dem ich da war, war aber auch so ein erstmal so ein innerer Konflikt gleich davon, warum fühle ich mich hier so wohl, obwohl hier wirklich ja sehr, sehr viel schief läuft auf sehr, sehr vielen Ebenen. Also unsere erste Unterkunft war damals mit meinem damaligen Freund hier. Die war nicht weit entfernt von dem Delfinarium, das ist heute abgerissen. Das ist ein ehemaliger Club, in dem während der zweiten Intifada, also während der mehrjährigen gewaltsamen Aufstände der Palästinenser, aber eben auch vor allen Dingen die wirklich sehr schnell in massive Selbstmordattentate, Terroranschläge, also wirklich eine mehrjährige Welle von Terroranschlägen mündete. In dieser Zeit wurde das Delfinarium, dieser Club neben unserer Unterkunft, eben angegriffen von einem Selbstmordattentäter und ich glaube 16 Jugendliche getötet. Und damals las ich halt auch, es war wirklich bei Wikipedia, dass da stand eben, man musste die Körperteile auf der Straße zusammensuchen. Das ist eben die Straße, die man halt nutzte von der Unterkunft zum Strand mit der israelischen Flagge, die ich auf dem Foto gesehen hatte. Und dann so am Strand zu liegen und immer wieder dieses... Das ist auch so komisch hier in Israel und wirklich auch in Tel Aviv, dass man diese Orte hat, die weiter existieren. Ne? Also die haben dann immer, die werden irgendwie weitergeführt. Im Delfinarium war dann, als ich da war, 2012 eine Surfschule untergebracht. Aber es sind halt auch irgendwie so, also Orte des Todes und des Terrors und des Leids. Und das war so ganz schwer für mich zu begreifen. Aber das natürlich nur der Anfang war. Also bin dann wiedergekommen und immer wiedergekommen und quasi habe mich so rangerobbt, dann so nach Jerusalem und natürlich auch nach Yad Vashem, aber eben dann halt auch ins besetzte Westjordanland, also nach Ramallah und auch Touren mit der Organisation Breaking the Silence. Also das sind ja ehemalige israelische Wehrdienstleistende, die sehr kritisch über ihren Wehrdienst irgendwie berichten und auch darüber, welche ja, Ungerechtigkeiten, Verbrechen an den Palästinensern begangen werden. Und dann hat sich so eine Art Ping-Pong entwickelt. Das hat mich aber auch gereizt. Also und über viele Stationen bin ich dann hier seit 2019 als Korrespondentin gelandet. Durch die Pandemie war das nochmal so ein bisschen leichter, hat mir die Entscheidung abgenommen, zu sagen, gehe ich oder bleibe ich. Das war dann irgendwie so, die Grenzen waren zu. Mein Arbeitsvisum war da und ein Redakteur meinte nur so, stay put. Mich halt geblieben. Und ja, seit 4 Jahren mittlerweile wohne ich jetzt in Jaffa. Und wir sind jetzt an dem Punkt, dass quasi dieser 2-jährige Krieg hinter uns liegt hier. Mit uns meine ich, glaube ich, auch wirklich ja dich und mich und irgendwie so, also nicht nur Israelis und Palästinenser, sondern irgendwie ja die ganze Welt irgendwie. Auf jeden Fall ist es ja etwas, was sehr den deutschen Diskurs beeinflusst und sehr reinwirkt. Ja, jetzt, wo die Waffenruhe, die brüchige Waffenruhe in Gaza gilt und hält, ist es hier zum ersten Mal wieder so ein bisschen ruhiger. Und so, glaube ich, sitzen wir hier gerade hier.
Danke. Ich weiß nicht, ob es dir auch so geht, aber bei mir ist es ganz häufig so, dass ich das Gefühl habe, wenn man so anfängt, über auch nur so die Gegenwart, ne, und also so wie du das jetzt gerade gemacht hast, warum wir jetzt hier sitzen, zu sprechen und dann irgendwie auch in der Fragestellung das damit verbindet oder in so einer Einleitung überhaupt in ein Gespräch damit verbindet, ja, du hast jetzt gerade ein Buch geschrieben, das kommt jetzt bald raus, du bist seit über 10 Jahren hier und dort und hier und dort und so weiter, dann hat man immer schon direkt das Gefühl, also zumindest stellt sich das bei mir immer ein, dass egal, was man sagt, verkürzt es. Also es ist egal, wie man einordnet, eigentlich müsste man dann noch das erwähnen und dann müsste man noch das erwähnen und dann müsste man noch das erwähnen. Und ich stelle mir wirklich auch die Frage, wie das überhaupt in so einer journalistischen Arbeit funktionieren kann. Also ich will gar nicht jetzt mit diesem Deckmantel der Komplexität bei allem, mir ist schon klar, dass man auf bestimmte Dinge auf eine bestimmte Art und Weise schauen kann und auch berichten kann. Und ich habe ja eben auch schon gesagt, dass du vor allen Dingen analytische Texte schreibst für die Zeit. Und trotzdem sind bei mir da so viele Fragezeichen immer, wie man überhaupt darauf klarkommt, sich auch zu trauen, zu sagen, ich schreibe jetzt hier drüber oder das ist jetzt gerade das, was ich mir vornehme und analysieren möchte und das ist auch okay, sag ich jetzt mal, über diese eine Sache jetzt gerade zu schreiben. Und der Titel deines Buches ist ja auch angelehnt an einen Artikel, den du geschrieben hast. Und da geht es ja eigentlich um genau das. So manchmal würde ich gern schreien, sagt ja eigentlich auch das. Oder zeigt das ja auch so ein bisschen, dass du mit Sicherheit auch nicht beeinflusst von dem bist, was ich jetzt gerade so ein bisschen versuche zu umreißen. Und selbst das fällt mir schwer. Vielleicht kannst du das mal so ein bisschen, oder vielleicht auch nochmal auf den Titel, so ein bisschen eingehen und deine Gedanken dazu teilen?
Also ich kann das sehr, sehr gut natürlich nachvollziehen und das war schon auch ein Prozess. Ich kann das an was Aktuellem, glaube ich, festmachen. Ich habe jetzt neulich einen Text geschrieben über Israels Anerkennung von Somaliland. Also Israel hat Ende Dezember als erstes Mitgliedstaat oder als erster Mitgliedstaat der Vereinten Nationen Somaliland anerkannt, was ein Gebiet, das ein autonomes Gebiet ist, was offiziell und auch völkerrechtlich ist, das so geregelt eben zu Somalia gehört, aber was so eine sehr lange Zeit eigentlich eine Unabhängigkeit anstrebt. Und das war wieder so ein manchmal würde ich gerne schreien Moment. Also das ist irgendwie ganz, ganz cool. Der Verlag hatte die Idee, diesen Titel zu nehmen. Das Buch geht viel weiter als dieses Essay damals, was ich in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung geschrieben habe. Da ging es ganz konkret um, wie hat sich meine Arbeit seit dem 7. Oktober verändert. Da war es schon so, okay, ganz viel, was ich hier versuche zu erklären, interessiert halt nicht und hat auch keinen Einfluss und kann das noch so sehr analysieren. Und das sind so Momente, wo ich natürlich denke, so manchmal würde ich mir eine schreien, also manchmal würde ich einfach, habe ich genug, aber dann gehe ich halt wieder an den Schreibtisch und schreibe halt weiter und finde dann halt wieder so ein Thema wie das zum Beispiel jetzt mit Somaliland, wo ich so dachte, das ist total interessant. Also die Nachrichtenmeldungen dazu waren, das schwebte so im Raum, will Israel Somaliland anerkennen, weil es dorthin die Palästinenser aus Gaza vertreiben möchte. Und die Basis dafür ist eine Nachrichtenmeldung, also eine Meldung einer Nachrichtenagentur, AP News, die im März gemeldet hatte, basierend auf namentlich nicht genannte israelische und amerikanische Quellen. Das kann halt alles Mögliche sein. Das können 2 Leute sein, können 3 Leute sein. Aber eben, sie sind nicht namentlich benannt, dass Israel und die USA im Gespräch seien mit 3 afrikanischen Staaten über die Frage, ob sie Palästinenser aus Gaza aufnehmen. Und ein Land darunter soll Somaliland sein oder eine Vertretung sollte Somaliland sein. Und die zweite sozusagen, der zweite Grund für diese Annahme, dass Israel Somaliland anerkennt, um dorthin Palästinenser zu vertreiben, war eine Aussage der türkischen Regierung, die das so behauptet hat. Also die gesagt hat, das macht Israel nur, wir sind dagegen und Israel macht es nur, um die Menschen dorthin vertreiben zu können. Das ist so der, es gehört zur Expansionspolitik, wie auch immer. Und wenn ich das so lese, dass okay, die Türkei hat das und das gesagt, wir haben nur eine sehr dünne Nachrichtenmeldung eigentlich dazu. Und dann mir gucke, wo ist denn Somaliland eigentlich? Und dann gucke ich auf der Karte und sehe, ach guck mal, das ist ja gegenüber vom Jemen. Und dann gucke ich mir so, habe ich so meine ein paar Expertinnen und Experten, die immer so zur geopolitischen Situation schreiben. Und dann gucke ich, was die dazu geschrieben haben. Und dann haben die halt schon seit 2-3 Jahren darüber geschrieben, welches strategische Interesse Israel haben könnte, näher an Vorderasien ranzurücken oder eben auch an Jemen ranzurücken. Mit Blick auf die Tatsache, dass im Jemen die Houthi-Miliz aktiv ist und eben vom Iran finanziert wird. Und es sind halt irgendwie 2.500 Kilometer. Und die Houthis haben seit dem 7. Oktober, um die Hamas zu unterstützen, wirklich wöchentlich Langstreckenraketen und Drohnen geschickt und haben immer wieder sozusagen das Raketenabwehrsystem in Anspruch genommen. Die haben immer nur eine einzelne geschickt und das ist halt wahnsinnig teuer. Und dann macht es natürlich strategisch Sinn, vielleicht da näher zu kommen. Und so habe ich dann versucht, mir das ein bisschen zu erarbeiten. Und am Ende war einfach das eine total plausible Analyse für mich auch. Und zu sehen, vor allen Dingen, dass Somaliland eigentlich gar kein Interesse daran haben könnte, Palästinenser aufzunehmen, weil sie sich nämlich sehr pro-westlich orientieren, weil sie sich abgrenzen wollen von Somalia, wo die Al-Shabaab-Miliz irgendwie agiert. Dann sozusagen komme ich von dem, manchmal würde ich gern schreien, zu, das macht mir Freude. Und dann einfach präzise das so herausarbeiten und immer danach zu gehen, was ist hier plausibel, was ist wie belegt und da mich festzuhalten. Also nicht an der Frage festzuhalten, was kann ich sagen, was darf ich sagen, was verkürze ich, sondern danach zu gehen.
Danke. Ein Gedanke, der bei mir dann gleichzeitig aufpoppt, ist, dass es ja gerade, wenn es um das Thema Nahost geht, und das ist ja auch schon, da kann man ja auch schon direkt wieder über Begriffe streiten, wie man es benennt und so, dann ist es ja in Teilen zu Recht und in Teilen aber auch problematisch ein hoch emotionalisiertes Thema. Egal, aus welcher Richtung man drauf schaut, würde ich sagen. Und das, was du gerade beschrieben hast, ist ja fast schon so eine technische Herangehensweise. Und ich finde das immer so spannend, aber auch herausfordernd gleichzeitig, zu sagen, man schafft es, diese Ebenen zu unterscheiden. Also, und es ist vielleicht womit viele Leute zu Recht Schwierigkeiten haben. Und das geht mir genauso. Also wenn du jetzt in dem, was du sagst, so beschreibst, ja, und dann habe ich mich gefreut, dann ist so mein erster so emotionaler Impuls ist so, weird, weil wie kann man sich bei so einem Thema über irgendwas freuen? Ja, so. Und dann, weil ich mich ja nun mal auch mit Themen beschäftige, denke ich, ja, aber das verstehe ich, weil wir gerade auf einer journalistisch-technischen Ebene sprechen. So, und das nichts damit zu tun hat, dass du dich jetzt über irgendwelche, inhaltlich über eine Sache freust, sondern dass deine Analyse ein Ergebnis hatte. Und diese Ebenenunterscheidung, das ist ja was, bei dem ich glaube, dass das oft nicht so richtig funktioniert und dass wir das an Stellen mehr bräuchten in der Rezeption, in dem Sprechen über, vielleicht auch in dem Diskutieren über dieses Thema und auch in der politischen Bildungsarbeit, würde ich sogar sagen. Also, dass das was ist, von dem ich mir wünschen würde, vielleicht müssten wir öfter darüber sprechen, wie auch Berichterstattung funktioniert und was dann ein analytischer Blick beispielsweise eben ist und was auch ganz banal, der Unterschied ist zwischen einer solchen Analyse und vielleicht einem Kommentar zu einem Thema und so. Und das ist was mich aus einer schulischen Perspektive natürlich auch interessiert. Wenn du jetzt sagen würdest, was oder darüber nachdenken würdest, was würdest du dir wünschen, was beispielsweise SchülerInnen in Deutschland lernen würden über die Berichterstattung hier? Also, welche Mechanismen gibt es? Wie funktioniert es überhaupt? Wir wissen, es ist gerade in den letzten 2 Jahren geprägt von unterschiedlichsten Faktoren, welche Informationen fließen, welche fließen nicht. Was wären so Dinge, wenn du jetzt, keine Ahnung, in eine Schule gehen würdest und du würdest von deiner Arbeit berichten, dann ist es ja oft so, dass man irgendwie sagt, macht euch bewusst, das und das funktioniert. Das sieht so und so aus bei mir, wenn ich arbeite. So, und das muss man wissen, um diese Arbeit zu verstehen. Weißt du, so in diese Richtung vielleicht. Was kommt dir da so für Dinge in den Kopf?
Ich glaube, ich würde versuchen zu vermitteln, dass es, also mein Buch ist ja, der Untertitel von meinem Buch lautet ja Mein Ringen um Haltung im Nahostkonflikt. Und für mich geht es auch darum, dass es ein Ringen ist und bleibt. Und ganz oft heute ist ja doch so, dass wir eine Haltung voraussetzen. Also wir müssen, es geht nicht mehr darum, wie viel Wissen habe ich, um mich in einem Thema zu stellen oder mich mit einem Thema zu befassen, sondern ich muss irgendwie schon mich so und so dazu positioniert haben. Das ist beim Nahostkonflikt halt leider ganz besonders so. Das sehen wir ja ganz, ganz vielen anderen Themen. Also wir leben eben auch in sehr, sehr polarisierten Zeiten. Du hast ganz viele Dinge, wo es total selbstverständlich ist, dass du dich dazu positionierst, dass du gegen Populismus bist, dass du gegen Rassismus bist, dass du gegen Antisemitismus bist, dass du gegen die AfD bist. Und das wird ja ganz oft so in den Kreisen, also in Bubbles, in denen man sich so bewegt und die auch Schule sein sollte, natürlich als vorausgesetzt irgendwie dargestellt. Und der israelisch-palästinensische Konflikt macht es halt schwer, sich da wird darin so zu verorten. Und ich glaube, ich würde deswegen erstmal sagen, selbst Fragen anzufangen, also auch selbstkritisch anzufangen, was sind eigentlich meine eigenen Projektionen, was sind meine eigenen Vorstellungen davon, wie dieser Konflikt funktioniert, wo fühle ich mehr? Das habe ich vor dem 7. Oktober auch Kolleginnen oder Kollegen gesagt. Ich glaube, man kann nicht auf beiden Seiten gleichzeitig sein. So, wenn man viele israelische Freunde zum Beispiel hat und Freundinnen hat, dann wird man nicht so viele palästinensische Freundinnen und Freunde finden. Das war schon vor dem 7. Oktober so. Und wenn man viele im Westjordanland ist oder viele in palästinensischen Kreisen sich bewegt und mit Menschen ganz viel zu tun hat, die von der Besatzung betroffen sind, dann wird man Schwierigkeiten haben, vielleicht sich so irgendwie so israelischen Perspektiven zu stellen. Das ist vollkommen normal, aber ich finde es halt wichtig, sich da vielleicht ein bisschen ehrlich zu reflektieren, das zu sehen und dann halt zu gucken, wie viel Raum kann ich aber trotzdem halt für Debatte lassen, für Dialog und halt auch für Verständnis und Empathie. Und da bietet sich die Analyse halt einfach an, viel mehr als der Kommentar und als die Meinung. Und dann sind wir halt bei diesem Journalistischen. Also der Kommentar und die Meinung ist halt das so, das ist die Meinung, so, das ist meine. Nimm sie, akzeptiere sie, teile sie oder widerspreche. Und die Analyse ist, leuchtet eigentlich den Raum von Meinungen aus, die man, oder lässt die Möglichkeit, immer noch eine Meinung dazu zu haben und schafft schon, vermittelt halt viel Wissen. Wissen aber so, weiß ich nicht, kuratiert vielleicht, dass es trotzdem nicht nur so random, wahllos wirkt, sondern dass es schon auch zeigt, okay, so und so könnte es sein. Es kann auch immer anders sein, aber die und die Möglichkeit ist plausibel oder das und das ist naheliegend. Und natürlich ist das dann, wenn ich dann Freude sage, geht es um dieses Technische, dass ich verstehe, okay, daraus wird eine Analyse. Um nochmal zu diesem Somaliland-Beispiel zu kommen. Natürlich ist es so, dass es innerhalb der israelischen Regierung viele Stimmen gibt, die sich darüber freuen würden, alle Palästinenser zu vertreiben. Und wenn sie sie nach Somaliland kriegen, dann machen sie halt das. Das heißt, man hat auf der einen Seite diese populistischen Aussagen und diese Vertreibungsfantasien und man hat auf der anderen Seite die türkische Regierung, die das sagt und die aber eben auch ein strategisches Interesse vielleicht in Ostafrika hat, in Djibouti neben Somaliland zum Beispiel eine Militärbasis hat. Und wenn ich dazwischen nichts gefunden hätte, dann wäre das sehr schwierig geworden, daraus eine saubere Analyse zu machen. So, und dann freue ich mich, wenn ich sauber kriege. Aber ob die Frage nun ist, sauber sozusagen analysieren zu können, warum das Israel wirklich macht, um Palästinenser zu vertreiben, oder ob Israel das macht, um nicht Palästinenser zu vertreiben, sondern aus einem sicherheitspolitischen Interesse, das ist zweitrangig. Also mir geht es nicht darum, meine bestimmte Meinung oder Haltung durchzuziehen, sondern eine stringente Analyse zu einer These irgendwie hinzubekommen und das beim Ausgang aber offen zu bleiben. So, und das ist, glaube ich, das, was ich, glaube ich, vermitteln würde. Also offen zu bleiben für den Ausgang des Prozesses.
Danke. Das erklärt, glaube ich, ja auch ganz gut, dass genau das ja eben auch nicht verneint, dass es das eine oder das andere gibt, sondern es eben inkludiert und gleichzeitig stehen lässt, sodass man natürlich auch Offenheit lässt, um zu sagen, und diesen Aspekt kann man sich jetzt natürlich auch nochmal expliziter anschauen. Oder diese Stimmen, die genau das sagen, müsste man natürlich auch nochmal genauer analysieren, aber das wäre dann quasi eine weiterführende Analyse zu diesem Thema. Dann geht es ja immer weiter in der Arbeit, die du machst. Also dadurch ist es ja dann auch irgendwie eine Never-Ending, ich nenne es jetzt mal Berichterstattung, Never-Ending analysieren insgesamt in dieser sehr, sage ich schon wieder komplex, ne, aber in dieser Situation, wo es eben sehr viele unterschiedliche Player, in Anführungsstrichen, unterschiedliche Faktoren gibt, die es zu beleuchten gilt. Wenn wir uns jetzt deine Arbeit hier so ein bisschen anschauen, du beschreibst es ja auch im Buch, dass du natürlich so, ich nenne es jetzt mal so, in the field unterwegs bist, was aber natürlich hier auch oft auf eine besondere Art und Weise nur möglich ist. Also gerade jetzt in Zeiten von Krieg und auch in der Besatzung ist ein freies sich bewegen auch als Journalistin eingeschränkt. Auch da kannst du mehr zu sagen als ich, das ist wahrscheinlich auch besser beschreiben. Und gleichzeitig ist das, was du jetzt gerade beschrieben hast, ja schon auch eher eine Art des Schreibens, die sehr an so einen Schreibtisch und selber recherchieren und so zusammenbauen gebunden ist. Dieses Spannungsfeld oder diese zwei Bereiche, die würden mich total interessieren, weil ich glaube, dass da der Einblick von außen oder auch aus Deutschland manchmal gar nicht so klar ist. Also wenn man jetzt solche Analysen schreibt, wie viel quasi Interviews, wie viel draußen sein, wie viel mit Menschen sprechen braucht es, das ist ja was anderes als eine Reportage zum Beispiel auch, und wie viel deine Arbeit ist aber auch wirklich, das alles nochmals am Schreibtisch irgendwie für sich sortieren und vielleicht auch lesen, recherchieren und so weiter.
Ich glaube, ich kann meine Analysen nur schreiben, weil ich halt viele Jahre back and forth bin. Und zwar nicht nur Deutschland, Nahost, sondern eben auch Israel und besetztes Westjordanland. Ich habe schon das Ziel gehabt, eine Langzeitbeobachtung, glaube ich, auch zu machen. Also mir war sehr schnell klar, dass so kurze Eindrücke mir nicht genügen und dass es nicht reicht, einmal hin und rüber gefahren zu sein, sondern dass es immer noch mal darum ging, nochmal zu gucken und nochmal zu gucken und was kann man vielleicht noch sehen. Und ein bisschen so, je öfter ich fahre, werde ich irgendwann zu einem Ergebnis kommen, also zu einem sozusagen, so lässt sich's lösen oder so sollte es sein. Und dazu ist es halt nicht gekommen. Es ist immer bei so Punkten geblieben, wie zum Beispiel, dass ich weiß nicht, 2022 war ich auf eine Recherche in Jenin. Und da ging es darum, dass die israelische Armee kurz davor stand, das Flüchtlingslager, das zu Jenin im Norden vom Westjordanland gehört, zu stürmen. Und ich habe damit mit Bewohnern von Jenin im Prinzip jeden Abend auf dem Balkon gesessen und gewartet, ob nun die israelische Armee mit ihren Bulldozern und mit allen möglichen anrückt. Und es ist auch immer klar, sobald sie anrücken, greifen palästinensische Jugendliche die Konvois an und es kommt regelmäßig zu Toten. Es wird regelmäßig so, dass Sniper, palästinensische Jugendliche töten israelische Sniper. Also das war auch immer gleich die Angst, weil sobald der Konvoi kommt, wird irgendwo ein Jugendlicher sterben, ein Palästinenser. Das war dann, glaube ich, auch so. Also es war auf jeden Fall so, dass es Verletzte gab. Aber es war eben auch so, dass am selben Abend am Checkpoint eine israelische Soldatin getötet wurde. Und es war, also immer, wenn ich denke, das ist jetzt die Geschichte, dann passiert das. Und das muss ich auch noch mit reinnehmen. Und daraus, wenn man das ganz oft gemacht hat, du kannst ja nicht immer wieder dieselbe Geschichte auch erzählen. Das ist halt ein Problem mit den Reportagen von hier, finde ich. Ich finde, über Reportagen lässt sich gar nicht so viel vermitteln. Es bleibt immer sehr binär und es bleibt sehr eindimensional. Aber die Analysen bieten mir eben die Möglichkeit, mit dem ganzen Vorwissen vielleicht doch eine andere Tiefe zu schaffen. Und am Ende sind die Analysen ja doch der Ausgangspunkt, dass wir jetzt zum Beispiel zusammensitzen und nochmal tiefer irgendwie darüber reden können.
Jetzt sind wir ja auch in einer Zeit, wo man immer wieder auch über sowas wie Pressefreiheit gerade auch hier spricht. Ne? Da will ich jetzt gar nicht zu tief reingehen und das ganz besser, aber die Rolle von Haaretz beispielsweise und Haaretz Englisch ist ja eine sehr wichtige auch hier, um sich zu informieren, und es wird immer mehr eingeschränkt. Und wir sind auch, oder du sprichst auch von einer Arbeit aus einem Land heraus, in dem es nun mal auch mehrere Sprachen gibt. Das würde mich auch total interessieren. Arbeitest du mit ÜbersetzerInnen? Was sind vielleicht auch Herausforderungen in dieser Arbeit? Und was sind vielleicht auch die Grenzen deiner Arbeit? Also was sind so die Stellen, an denen du immer wieder merkst, hier komme ich vielleicht nicht weiter oder hier bräuchte ich vielleicht auch selber nochmal ganz andere Zugänge, um meine Analysen schreiben zu können? Also ich kann mir das gut vorstellen, dass es bei so einer ja auch immer wieder sich neu entwickelnden dynamischen Lage auch immer wieder zu Momenten kommt, an denen man irgendwie merkt, hier ist jetzt erstmal Stopp und hier geht es irgendwie nicht weiter und vielleicht muss ich mich doch nochmal umgucken und erst was anderes machen, weil das vielleicht gerade nicht so gut funktioniert. Ja, auch um überhaupt, das meinte ich eben, so ein bisschen so eine Sensibilität zu bekommen, wenn wir jetzt an HörerInnen auch aus Deutschland denken, ne? Was muss ich vielleicht auch immer mitbedenken bei der Berichterstattung und bei den Dingen, die ich lese und bei der Arbeit der Korrespondentinnen, das gilt ja auch nicht nur für hier und für diesen Konflikt. Es gilt, glaube ich, auch für alle Konfliktgebiete insgesamt und so. Aber das ist ja nicht unbedingt ein Thema in der Schule. Ja? Also es gibt ja nicht das Fach irgendwie so, wie funktioniert Journalismus? Also nicht, dass das gar nicht vorkommt, aber ich glaube, dass das schon wichtig ist, um diese Mechanismen irgendwie so ein bisschen besser zu verstehen und dann auch, again, um so die eigene Rezeption vielleicht nach und nach zu schärfen. Also so wie du deine Arbeit quasi vor Ort schärfst, ist das ja auch Teil der Verantwortung von LeserInnen oder Rezipienten, sich darüber irgendwie ein bisschen bewusster zu werden und damit auch Teil der politischen Bildung irgendwo.
Also kommen wir gleich mal zu diesem Spannungsfeld vielleicht von Pressefreiheit und Sprachvielfalt. Mhm. Netanyahu, Israels Ministerpräsident, Benjamin Netanyahu, gibt ganz oft unterschiedliche Statements in Englisch und in Hebräisch. Gleichzeitig, ganz oft ist es aber so, dass, wie du auch zum Beispiel sagtest, Haaretz hat eine englischsprachige Ausgabe und eine hebräische Ausgabe. Israel ist eines der ganz, ganz wenigen Ländern, das im Prinzip eine komplette journalistische Berichterstattung immer auf Englisch hat. Und viele Nachrichtenagenturen, auch deutsche Nachrichtenagenturen, arbeiten eher mit englischen Quellen als mit den hebräischen. Wenn ich dann mich ans Hebräische orientiere, sind das ganz oft für die Deutsche, auch für meine Redaktion, vielleicht eher Spitzfindigkeiten oder Details, die gar nicht so relevant sind, weil was den Diskurs am Ende beeinflusst, sind die englischsprachigen Aussagen. Und zum Thema Pressefreiheit, natürlich hast du damit schon mal so einen ganz starken Einfluss darüber, was du eigentlich rausgeben möchtest, also oder welche Diskurse es vielleicht innerhalb Israels gibt und welche es außerhalb Israels gibt. Also wir hatten jetzt die vergangenen 2 Jahre ja ganz oft die Debatte, was wird eigentlich in Israel über das berichtet, was in Gaza passiert. Und ich glaube, Israelis sind total darüber schon sozusagen im trainiert, dass sie wissen, es gibt diese Parallelberichterstattung, Parallelsprachen, Parallelframings und sie, glaube ich, eher hebräischen Quellen vertrauen und sie gucken auch, was Netanyahu auf Hebräisch sagt, weil er gegenüber, also auf Englisch, immer ein bisschen natürlich sozusagen seine Interessen kommuniziert, wie er sie in den USA vielleicht durchgesetzt bekommen möchte und während er in Israel aber so spricht, was er halt irgendwie sein Wähler-Klientel hier überzeugen muss und darüber, dazwischen gibt es halt Diskrepanzen. Also die USA selbst, die Trump-Regierung will ja zum Beispiel, ne, dass es einen Friedensplan für Gaza gibt und dass es da internationale Truppen gibt und gleichzeitig hast du eine israelische Debatte, wo irgendwie dann der israelische Verteidigungsminister vergangene Woche noch gesagt hat, wir werden ganz Gaza besetzen. Mhm. So. Und manchmal, glaube ich, noch so der Eindruck ist, wenn man das vielleicht nur auf Hebräisch macht, dann wird das in den USA gar nicht ankommen oder dann wird das international gar nicht ankommen. So, und das sind so Grundsätzlichkeiten, abgesehen davon, dass wir halt wirklich eine große Einschränkung der Pressefreiheit ganz akut durch versuchte Gesetze und so weiter durch diese aktuelle Regierung erleben. Aber es ist insgesamt auch schon vor dieser Regierung immer nicht so leicht gewesen, zu gucken, so was ist relevant, was stimmt. Also wenn du halt quasi unterschiedliche Angaben hast, weil durch die Sprachen oder dass in unterschiedlichen Sprachen unterschiedliche Sachen gesagt werden. Und eben das Benjamin Netanyahu, der schon seit 15 Jahren jetzt hier regiert, wirklich die Presse beschneidet. Also da gibt es keine Pressekonferenzen, da gibt es nicht Möglichkeiten zur Rückfrage. Es gibt halt Stellungnahmen und es gibt dann diese Stellungnahmen in unterschiedlichen Sprachen. Und ab und zu, ich glaube, zeitweilig hat er auch nur Interviews US-Journalisten gegeben. Er hat israelischen Medien gar keine Interviews gegeben. Das macht es halt alles schon mal herausfordernd. Und natürlich gibt es hier auch Arabisch, aber das zeigt halt auch, welche wenig sozusagen Relevanz im israelischen Diskurs die arabische Minderheit hat, weil dieser ganze Diskurs, wenn es da ein Spannungsfeld gibt, dann ist es zwischen Hebräisch und Englisch. Im Schulunterricht, ich glaube, das ist schon wirklich so ein klassisches Gesellschaftskunde-Thema, wie funktioniert Gesellschaft eigentlich und wie funktioniert die israelische? Und dann darüber kommt man, glaube ich, dem am nächsten. Also wir haben es mit einem Land zu tun, weil es eine unfassbare Einwanderung aus englischsprachigen Ländern hat. Also wenn du hier unterwegs bist, siehst du ja auch, es ist immer alles auf Englisch beschriftet. Aber du hast eben auch 20% arabische Minderheit. Eigentlich war immer die Idee, dass auch Arabisch Amtssprache sein kann, also Arabisch existiert wird. Und das ist halt, wird ja so seit 2016, seit dem sogenannten Nationalstaatengesetz, immer wieder dran gerüttelt. Also du siehst heute das seltener. Es war, glaube ich, Tel Aviv achtet noch darauf, dass du Dinge immer mehrfach beschriftet hast. Aber in anderen Ortschaften oder in Cafés oder sowas, das ist halt nur noch auf Hebräisch. Das heißt, das Arabische findet überhaupt nicht mehr statt. Und dann hast du das im Medienmarkt, findet das auch nicht statt. Das sozusagen zu verstehen, was ist das eigentlich für die israelische Gesellschaft, glaube ich, hilft vielleicht ein bisschen, sich dem Thema zu nähern. Also wie ist Berichterstattung über dieses, wie soll man eigentlich darüber berichten?
Jetzt kommt ja in unserer Zeit noch so die Rolle von Social Media dazu, die ja auf der einen Seite hilfreich sein kann, so, also gerade in diesen Bereichen, ne, dass man eben jetzt plötzlich Zugänge zu beispielsweise Statements hat, die dann eben verstanden werden und übersetzt werden und man hat quasi über Social Media die Möglichkeit auch herauszufinden, Moment, was wurde eigentlich auf der einen oder anderen Sprache gesagt, wenn man die ein oder andere Sprache selber nicht versteht. Und dann ist es aber natürlich wieder die Schwierigkeit, wer übersetzt da und wer ist da auch wieder gerade in Konflikten wie positioniert. Und bei dir selber, das war vielleicht auch noch die Frage, in deiner Arbeit, also hast du da das Gefühl, dass du an deine Grenzen kommst sprachlich? Also oder ist es für dich, für das, was du machst, gar nicht so relevant?
Ich finde es tatsächlich begrenzt relevant. Mhm. Aber mit Blick auf die Analysen bei Reportagen ist es was anderes. Ne? Bei der Reportage möchtest du das eine wirkliche Quote haben. Dann arbeite ich auch lieber nochmal mit Übersetzerinnen, ganz besonders im Arabischen. Also ganz oft kann man hier Gespräche mit Menschen der arabischen Minderheit auf Hebräisch führen. Viele sprechen fließend Hebräisch und gleichzeitig ist es aber nochmal schöner, das Gespräch auch wirklich auf Arabisch zu führen. Und für die Analysen ist es aber ganz oft nicht so relevant, weil es da zum Beispiel in Itamar Ben-Gvir, Israels unter anderem wegen Terrorismus vorbestrafter Sicherheits- und Innenminister, der hat Wahlkampf gemacht mit dem Spruch, ich kann es dir gerade nicht mehr auf Hebräisch sagen, aber weil ich mich so an dieser Übersetzung halt auch, im Englischen war dann immer, wurde das übersetzt, who's the landlord here? Und im Deutschen dann halt, wer ist der Vermieter? Und dann war es aber auch so, nee, das hebräische Wort bedeutet eigentlich der Hausbesitzer. Mhm. Und dann denke ich so, die meisten Vermieter sind auch Hausbesitzer. Mhm. Also, what's the point? Also so, das sind so auf dieser semantischen Ebene, ich bin nicht Germanistin. Also so, ich bin, mein Interesse sind so sicherheitspolitische Dynamiken. Mhm. Und dann muss man dem Raum geben und gucken, so wo ist es relevant? Also ganz relevant war es ja natürlich bei der Frage, hat Netanyahu und hat auch Yoav Gallant, sein mittlerweile ja entlassener Verteidigungsminister, nach dem 7. Oktober, haben sie im Prinzip wirklich sprachlich die Dinge erfüllt, die es braucht, um zu sagen, sie haben eine Motivation oder sie haben sie haben angekündigt, quasi einen Völkermord in Gaza begehen zu wollen. Also ein Genozid bedeutet immer, braucht eine Intention. Und das muss auch sozusagen gesagt werden, dass man das machen möchte. Und erfüllten die Aussagen von Netanyahu und Gallant diese Kriterien. Ich habe auch leider gerade vergessen, welches Wort das war. Da ging es, glaube ich, darum, das sind alles Tiere oder das sind das, also wie das Gallant gesagt hat. Und dafür habe ich damals gar keine Zeit gehabt. Weil entscheidend ist, wenn wir uns an einem Satz aufhängen müssen, um zu fragen, ob das ein Völkermord ist, ob es geplanter sozusagen mehr ist als Kriegsverbrechen. Wenn wir uns an diesem einen Satz aufhängen müssen, dann ist es relativ dünn. Dass es andere innerhalb der Regierung gibt, die das wollen, ohne Frage, aber hatten die Entscheidungskompetenz, um das auch so zu veranlassen. Und sozusagen, das sind so die Fragen, die mich dann interessieren. Aber ich muss mich dann nicht an diesem einen Satz ewig aufhängen oder fragen, ob der richtig übersetzt wurde. Ich bin dann eher dabei, okay, wie ist die Gesamtlage? Und insgesamt eben, wo ist denn jetzt der Zustand von Gaza 2 Jahre danach? Also es gibt halt überhaupt keine Szenarien, immer noch nicht für den Wiederaufbau. Also was, ich finde, es muss juristisch geklärt werden, ob das, was Netanyahu, und übrigens, entschuldige, dass ich dann mir selber ins Wort falle, aber da war eine ganz große Debatte darüber, dass Gallant das auf Hebräisch gesagt hat. Und weil er dachte, das hört keiner. Oder andere das auch so. Und er dachte so, okay, wenn man das jetzt so dem israelischen Klientel und Publikum sagt, das wird nicht auffangen, aber es ist halt aufgefallen. Und dann kommt es, dann hast du Social Media angesprochen, dann wird es halt teilweise Google Translated. Es gibt fast keine guten Übersetzungsprogramme für Hebräisch. So, und dann fängt es halt schon an. Also eigentlich musst du ganz oft bei hebräischen Bezeichnungen parallel eine sinngemäße englische Übersetzung mit so. Und wenn die nicht da ist, dann kann man halt mutmaßen. Und das hat sich, finde ich, an dieser ganzen Thematik damals irgendwie ganz gut gezeigt. Also die Frage, waren Gallants Aussage, sind die ausreichend genug, um zu sagen, dass Israel einen Völkermord in Gaza begehen möchte? Genau. Und dann haben wir uns halt so weit davon entfernt, dass wir, jetzt alleine, wie ich die antworte, finde ich, verfranzt man sich. Und das ist halt nicht so hilfreich. Ich finde es dann immer besser zu sagen, ob Israel einen Genozid in Gaza begangen hat, muss juristisch geklärt werden. Das ist eine Frage für die internationale Strafgerichtsbarkeit. Und ansonsten müssen wir eigentlich auf die Gegenwart gerade gucken und fragen, wie soll das jemals weitergehen?
Was ist die Rolle von JournalistInnen? Wo sind die Grenzen vielleicht in der momentanen Möglichkeit, Dinge zu analysieren? Und wo kann man dann aber parallel hinschauen? Und für die Rezipienten bedeutet es eben auch unterschiedliche Prozesse. Und also Prozesse im Sinne von, was passiert hier eigentlich alles gerade parallel, wenn ich mich informieren möchte, zu beobachten, ne? Und zu sagen, gut, es gibt eben dann Menschen, die journalistisch arbeiten, die sich genau das wiederum anschauen. Und das ist aber vielleicht gerade nicht deine Aufgabe in deiner Analyse und so, ne? Also das ist ja dann auch wieder so dieses natürlich breitere Spektrum, um das es dann irgendwie geht. Und das finde ich einfach auch ein wichtiges Kriterium, ne? Um über journalistische Arbeit auch oder Berichterstattung nachzudenken und auch vielleicht auch drüber in einem Bildungskontext zu sprechen. Also wie kann man sich da eigentlich selber auch ganz gut aufstellen und was reicht nicht aus und was reicht aus, und dann gerade bei so internationalen Themen, ne, dann wird es ja auch natürlich immer breiter gefächerter, nochmal in so einem nationalen Kontext so zu erkennen, ja, hier reicht eigentlich das, was wir haben, auch nicht unbedingt aus, wenn ich spezifische Sachen anschauen möchte. Ich würde gerne noch mit Blick auf die Zeit ein bisschen auf dein Buch zu sprechen kommen. Das hast du ja bewusst, also ich würde dir jetzt mal unterstellen, bewusst nicht nur über die letzten 2 Jahre oder nicht nur über die Gegenwart in Anführungsstrichen geschrieben, sondern auch mit dem, was du gerade schon so ein bisschen beschrieben hast, mit Hilfe der Zeit davor so ein bisschen erklärt, wie du zu dem gekommen oder zu dem kommst, wie du jetzt arbeitest. Ich muss sagen, ich war ganz schön, also als ich das in der Hand hatte und ich hatte es digital in der Hand und die Seitenzahl gesehen habe, dann da habe ich gedacht, ich bin gespannt, wie sie es gemacht hat, weil ich mir immer so denke, eigentlich müssten es 600 Seiten sein, so gefühlt. Ne? Also wie schafft man das irgendwie zufriedenstellend, für sich selber zufriedenstellend, da auch zu kürzen und zu sagen, was möchte ich eigentlich mit diesem Buch so, weil es muss ja immer irgendwie Abstriche geben. Genau, und dann aber doch so viel drin steckte und ich so das Gefühl hatte, das ist auf jeden Fall ein Buch, was, also jetzt kenne ich ein bisschen deinen Schreibstil durch deine Analysen, aber was man auf jeden Fall auch gut für so einen Überblick irgendwie nutzen kann. Also es ist was, wo ich auch locker sagen würde, das ist zum Beispiel für die Schule in der Oberstufe oder so total gut einsetzbar, um in dieses Thema überhaupt erst einzusteigen und so. Aber was waren da vielleicht deine Herausforderungen, was das angeht, so wie will ich das eigentlich in einem Buch packen? So, das ist jetzt eine sehr offene Frage, aber ich glaube, das ist letztlich doch die Frage, die ich stellen will. So.
Also zum ersten Mal freut mich das sehr, dass du das so siehst, weil das war auch mein Ziel. Also ich wollte ein Buch schreiben, das ich selber gerne gelesen hätte, das ich mir gerne gekauft hätte. Also bevor ich irgendwie mich mit dem Thema beschäftige oder in eine Landreise, gehe ich natürlich irgendwie in einen Buchladen oder gucke online, versuche immer eine Mischung zu finden an Büchern. Auch, es muss auch gerne, kann es ein bisschen nicht unterhaltsam sein, aber ich möchte auch schon so ein bisschen Sinnlichkeit und ein bisschen Leben drin haben und aber auch Informationen. Und das Buch war, das Ziel waren so die klassischen 220 Seiten. Das ist so, was sich so etabliert hat für eine gute Buchlänge, wo man das Gefühl, das liest man auch. Also wie viele Menschen kaufen sich Bücher und stellen es dann nur rein und gucken ab und zu mal. Und mir war es halt wichtiger, dass man halt vielleicht das wirklich auch durchliest. Und dann zu der Frage, wie ich das gemacht habe, das war tatsächlich relativ leicht. Also ich habe mich sehr orientiert an dem, was politisch passiert ist, an Artikeln, die ich dazu geschrieben habe und dazu, wo mir, das klingt jetzt bescheuert, aber am meisten einfiel, also was mir am meisten in Erinnerung geblieben ist und was mich am meisten geprägt hat. Und dadurch ergibt sich halt schon mal so eine Auswahl. Also es gibt viele Dinge, kleine Momente, die man hätte an verschiedenen Stellen auch reinschreiben können, aber ich hatte schon auch das Bedürfnis, zu einem Ziel hinzuschreiben. Und das Ziel war halt ausgehend von dieser Frage, warum bin ich hier gerne, zu, okay, ich bin hier, ich will hier das erklären, zu, was passiert hier eigentlich? Will eigentlich jemand das eigentlich hier wissen? Und hin zu, okay, also irgendwie geht der Konflikt halt weiter. Also das Buch endet ja mit einem Inkrafttreten der Waffenruhe jetzt Ende Oktober. Und das ist halt auch immer wieder so ein Erkenntnis, selbst wenn ich sage, okay, interessiert es hier eigentlich jemanden? Der geht ja weiter, der Konflikt. Und ein Detail, was ich selber fast schon vergessen habe über die 2 Jahre, ist eben, dass wir wenn ich auf diese jüngste Vergangenheit des Nahostkonflikts gucke, also diese vergangenen 10 Jahre, dann sind das eigentlich das stabilste Jahrzehnt gewesen. Das war die Zeit nach der zweiten Intifada. Das war die Zeit, als Billig-Airlines angefangen haben, nach Israel zu fliegen, ohne Ende. Es gab eigentlich so diese EasyJet-Berlin-Tel Aviv-Connection. So, jeden Morgen um 7 hat man sich am Flughafen getroffen. Das ist halt eine ganze Generation. So, das ist so die Millennial-Generation. Das ist so unsere Zeit gewesen. Und es war aufregend. Und Besatzung konnte man sich angucken, fast schon touristisch. Also du warst in Ramallah und in Bethlehem und an vielen anderen Orten Hostels. Du konntest politische Touren buchen, Touren zur Mauer, Graffiti-Touren. Und man konnte sich damit auseinandersetzen. Also so, es war trotzdem ein Konflikt. Und das hat sich natürlich in den vergangenen 2 Jahren total verändert. So zum Draufgucken. Und das wollte ich halt, diesen Zeitverlauf wollte ich irgendwie darstellen und halt eben auch zu dem Punkt kommen, dass wir diese ganzen 10 Jahre vielleicht oder fast 10 Jahre, in denen wir dachten und viele dachten, wir Journalisten dachten, der Nahostkonflikt hat sich irgendwie, ist festgefroren, der ist jetzt so, dass das halt dahin geendet ist. Und was heißt das denn für die Zukunft? Und das war es mir wichtig. Also deswegen, so bin ich da rangegangen, dass ich schon möchte, soll das Buch zu Ende lesen, man muss diese entscheidenden Etappen verstanden haben. Und ich finde, ich werde schon an vielen Stellen sehr detailliert. Aber wenn ich detailliert werde, dann immer mit dem Ziel zu sagen, deswegen ist es nicht leicht, eine Antwort zu finden. Und ja, und halt auch, glaube ich, was mir auch wichtig war, zu zeigen, wenn wir darüber reden, was ist vor dem 7. Oktober passiert, dann finde ich, sollten wir erstmal darüber reden, was ist in den 10 Jahren vor dem 7. Oktober passiert und nicht immer gleich sofort, was ist 48 passiert und was ist 67 passiert, also was ist mit der Gründung Israels passiert und mit der Nakba, also der Vertreibung der Palästinenser, was ist mit der Besetzung des Westjordanlands und dem Sechstagekrieg 67 passiert, sondern einfach mal zu gucken, was ist eigentlich in den vergangenen 10 Jahren, was ist vor dem 7. Oktober einfach auf dem Zeitstrahl passiert.
Ich bleibe, glaube ich, dabei, dass ich sage, ich finde das auch herausfordernd und glaube, das Minimum, was es für mich auch immer so ein bisschen braucht, bei den ja auch in den letzten 2 Jahren, das ist ja auch klar, nicht wenig erschienenen Büchern und auch wieder Analysen und so weiter, ist schon auch diese Frage der Selbstpositionierung und auch dieses Bewusstsein darüber, was du ja auch, was auch in deinem Buch drinsteckt, dass du auf der einen Seite diesen sehr analytischen Blick hast, aber eben auch aus einer bestimmten Perspektive, aus einer journalistischen Perspektive, aus einer Korrespondentin Perspektive, aus einer deutschen sich auch Perspektive schreibst und das ist deshalb ja auch immer viele Bücher nebeneinander logischerweise braucht und man ja trotzdem sagt, gut, dann müsste ich meins vielleicht gar nicht schreiben und du hast jetzt gerade beschrieben und doch macht es eben Sinn zu schreiben und zu sagen, ja, das ist eben ein Buch, was ich aus einer bestimmten Perspektive auch für eine bestimmte Art von Zielgruppe geschrieben habe und die ähnelt wahrscheinlich auch der Zielgruppe, die auch deinen Analysen ja, also, oder das würde man wahrscheinlich ungefähr gleichsetzen. So. Und das finde ich total wichtig, dass das auch deutlich wird. So. Und das hat mir beim Lesen gut getan, weil manchmal bin ich beim Lesen selber so ein bisschen so, für wen ist jetzt dieses Buch? Was ist, also, ne, so, für was für ein Publikum ist das und was ist, wenn das aber dann, ich weiß nicht, ob du das auch kennst, weil du hast ja wahrscheinlich auch sehr viel gelesen, dass du immer denkst, ja, aber wenn das jetzt eine Person liest, die so und so positioniert ist, dann würde mir dieser Aspekt fehlen. Mhm. Oder weißt du, also, oder wenn das jetzt, das man liest was und man sagt, das ist total gut verständlich für jemand, der sich auf eine bestimmte Art und Weise mit dem Thema schon auseinandergesetzt hat. Oder, keine Ahnung, Expertinnen für Antisemitismusarbeit, so rum. Die verstehen diesen Punkt, aber ich bin mir nicht sicher, ob jetzt jemand in einem anderen Kontext diesen Take hier so verstehen würde, weil es dann Hintergrundwissen braucht oder so. Und für mich war es transparent. Das kann ich natürlich nicht für alle LeserInnen sprechen, aber deshalb danke, dass du das nochmal so ein bisschen erläutert hast und man dadurch vielleicht auch schafft, diese Ebenen so ein bisschen auch zu unterscheiden. So, Kritik wird eh kommen.
Ja, ich habe das Buch nicht geschrieben für Antisemitismus oder also Menschen, die sich da auf der Ebene nur damit beschäftigen. Es ist ja kein Buch, was irgendwie in dieser performativen Ebene mitspielen möchte. Es ist ein Buch für Menschen, die, glaube ich, grundsätzlich sehen, dass das, was mit den Menschen in Gaza, den Palästinensern, die unter Besatzung leiden, passiert, falsch ist. Aber die vielleicht an der einen oder anderen Stelle doch vielleicht irgendwie so Lücken feststellen in der Betrachtung israelischer Realitäten. Ich habe neulich erst wieder jemanden kennengelernt, eine Person, die für die Arbeit nach Israel gezogen ist und die hat mir gesagt, sie, innerhalb von 2 Monaten hat sich ihre komplette Perspektive gedreht. Also sie war vollkommen überzeugt davon, dass Israel ein ganz, ganz schreckliches Land ist und dann zu sehen, wie hier aber über diese ganzen Schrecklichkeiten gestritten wird, ne? Also du regelmäßig Proteste hast in Tel Aviv, ja, es sind nicht die Massen, die gehen, aber es gibt eben Proteste und es wird alles irgendwie so im Streit verhandelt. Diese Diversität zu zeigen oder jetzt zum Beispiel, ich weiß nicht, ob man es auf der Aufnahme hört, singt hier der Muezzin zum Ruf zum Mittagsgebet und das ist halt mein Alltag hier und das so zu zeigen und die Menschen, die diesen Alltag kennen und sehen, die aber vielleicht trotzdem sich fragen, wie passt das zusammen mit dem, was man vielleicht denkt, wie auf diesen Konflikt geguckt wird von außen und wie man aber ihn hier von innen wahrnimmt. Für die ist, glaube ich, dieses Buch. Oder die sich so ein bisschen da unsicher sind und da vor allen Dingen mehr lernen wollen, glaube ich.
Ich würde sagen, dann kommen wir so langsam zum Schluss. Und am Ende einer Podcast-Folge hier dürfen alle Gästinnen und damit auch du immer eine Hausaufgabe stellen an alle, die, also an mich. Und damit aber verbunden an alle, die zuhören. Und das darfst du natürlich auch.
Die Hausaufgabe, die ich dir stelle, du kannst einfach mal im Buchladen gehen und gucken, wie viele Bücher zum Nahostkonflikt von Frauen geschrieben wurden.
Sehr gut. Ich bin mir nicht ganz sicher zu. Doch, ich habe was ganz Klares. Ja, das stimmt tatsächlich. Das ist eine gute Frage. Oder eine gute Aufgabe. Ja. Vielen Dank. Vielen Dank für deine Arbeit. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und dass wir hier in deinem Wohnzimmer heute sitzen durften, um dieses Gespräch zu führen.
Ich danke dir, Nicole. Vielen Dank.
Und vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.